Sie hören den Kurier.
Ich war ein Shoppingmonster, sagt Silvia Simmer über sich. Doch 2012, also lange vor dem Ausbruch der Pandemie und der Energiekrise, hat die Inhaberin einer Marketingagentur und Mutter von 3 erwachsenen Töchtern ihren persönlichen Kurs geändert. Denn all der Luxus hat auch zu einer inneren Leere geführt. Also hat sie sich von vielen Sachen getrennt, ihr Einfamilienhaus gegen eine Wohnung getauscht und die Freude am Sparen entdeckt. In der Corona-Pandemie hat sie dann ein Sachbuch mit 386 Tipps verfasst, wie man am besten sparen und dabei glücklich sein kann. Einige Tipps wie der Deckel auf den Kochtopf sind aufgelegt, andere Tipps sind aber überraschend. Und sie spricht heute mit mir über die Motivation, ihr Leben zu verändern und ihr Buch. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bei mir begrüße ich jetzt Silvia Simmer. Sie ist Marketing-Expertin und Autorin des Buches Spar dich glücklich. Frau Simmer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne, ich freue mich.
Frau Simmer, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, dieses Buch ist aus meiner Angst entstanden. Und zwar im ersten Lockdown habe ich einen sehr großen Kunden aus Deutschland verloren. Und da habe ich mir gedacht, ja, es kann nicht sein, dass mir finanziell, knacke gehen wird. Und habe dann begonnen zu sammeln, wie ich in meinem persönlichen Leben sparen kann. Und habe da, weil ich konnte auch keine Kunden erreichen, es war ja alles tot im ersten Lockdown, habe da eine Excel-Liste begonnen zu führen und da bin ich auf 400 Möglichkeiten gekommen, wie ich persönlich sparen kann. Das war so der Start vom Buch.
Das heißt, 400 Möglichkeiten, die Sie dann alle auch umgesetzt haben oder haben Sie ein paar von denen nicht umgesetzt?
Natürlich habe ich ein paar von denen nicht umgesetzt. Ich kann zum Beispiel keine Produkte wie, weiß nicht, Waschmittel selber herstellen. Das liegt mir nicht. Aber ich bin schon sehr bewusst geworden durch diese 400 Möglichkeiten, wie ich sparen kann.
Die große Frage, die sich viele immer stellen, ist, ob Sparen auch immer gleichzusetzen ist mit Verzicht. Muss man beim Sparen auf etwas verzichten oder kann man auch sparen, ohne auf etwas verzichten zu müssen?
Das werde ich oft gefragt. Es ist so, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, und ich habe mich ja 2 Jahre mit diesem Thema beschäftigt, dann verändert man sich. Und was ich bemerkt habe, ich kann ja nur von mir sprechen, an mir, ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr mir nichts gekauft, also keine Konsumgüter wie Taschen, Schuhe, Kleidung etc. Essen schon, bin ich bei der letzten Lesung gefragt worden. Und wenn man durch so einen Prozess geht, wenn man sich da bewusst macht, dann ist Sparen kein Verzicht, sondern einfach ein bewusstes Leben. Natürlich, muss schon sagen, ich habe dieses Buch ja aus einer sehr privilegierten Position geschrieben.
Ja.
Ich habe nach wie vor genug zu essen und ich kann auch meine Ausgaben monatlich zahlen. Ja? Also das ist schon sehr wichtig, das jetzt dazu sagen.
Weil Sie da gerade die monatlichen Kosten noch angesprochen haben, vielen Menschen bleibt am Ende des Monats kaum was übrig, auch weil sie vielleicht anfangs zu viel ausgegeben haben. Was kann ich denn so ganz einfach machen, dass Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, dass ich mir das Monat richtig gut einteile?
Also ich habe da was sehr Lustiges im Buch. Also ich würde empfehlen, dass man mal beginnt, sich alle Ausgaben aufzuschreiben. Wirklich, also akribisch. Bis zur kleinsten Ausgabe, bis zur öffentlichen Toilette. Und dann sieht man, wo das Geld hinfließt. Und dann kann man das natürlich verändern. Dann hat man die Möglichkeit, Ausgaben zu steuern. Was ich empfohlen habe im Buch, und da haben mich sehr viele Leute ausgelacht, aber ich habe bei der letzten Lesung gerade eine Dame gehabt, die das genauso macht, die das Geld, das man monatlich zur Verfügung hat, in Gurkengläser aufzubewahren und diese zu beschriften mit Soziales zum Beispiel, Freizeit, Essen und dann sich das Geld von der Bank abzuheben und da reinzugeben und dann kann man ganz genau sehen, wo was hinfließt auch, beziehungsweise wie viel noch da ist.
Das heißt, man macht sich sozusagen Haushaltstöpfe, wo man seine verschiedenen Ausgaben kategorisiert.
Ja.
Bleiben wir doch jetzt mal noch bei dem, was wir anfangs schon ein bisschen gesprochen haben, was Sie auch gesagt haben, Sie können sich auch immer genug kaufen zum Essen, aber die Ernährung ist ja etwas, das in den letzten Monaten wirklich sehr teurer geworden ist, einfach aufgrund der Inflation und auch der Kosten durch die gestiegenen Energiepreise. Ja. Wo kann ich denn bei der Ernährung, beim Einkauf, beim täglichen am besten sparen?
Also ich bin so, dass ich dafür plädiere, wenn das möglich ist, selbst zu kochen oder wenn man zum Beispiel nach Wien fährt und dort arbeitet, sich etwas mitzunehmen und auf die Sachen, die man da zwischendurch kauft, zu verzichten, sondern echt selber kochen. Und ich denke, da ist das meiste Geld drinnen. Also keine Convenience-Sachen zu essen, sondern wirklich selbstgekochte Sachen, wenn eine selbstgekochte Suppe, Reis, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Es ist halt einfach nur so, man muss wieder lernen, dass man schaut, was man sich selber kochen kann.
Und man muss auch Freude am Kochen haben, das kommt natürlich auch dazu.
Naja, das ist halt so, ich liebe es zu kochen, aber natürlich kann ich nicht für jeden sprechen. Manche Leute mögen das halt nicht, das ist schon klar.
Also man wird ums Kochen nicht rumkommen. Ich habe Sie das deswegen auch gefragt, weil Sie in Ihrem Buch eine sehr schöne Tabelle haben, wo Sie Haltbarkeitsdaten drauf haben, die Sie, glaube ich, von der Wiener Tafel bekommen haben. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also ich bin der Wiener Tafel extrem dankbar für diese Tabelle. Und zwar, es geht darum, zu erkennen, wenn ein Produkt über dem MHD ist, also über dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass es dann nicht giftig ist oder sofort wegzuschmeißen ist, sondern dass man es auf jeden Fall noch verwenden kann. Und diese Tabelle ist auf Seite 24 und 25 und die ist wirklich extrem wichtig, dass wir uns bewusst werden, es ist nicht alles wegzuschmeißen, sondern man kann zum Beispiel, schaue ich da jetzt, ich habe die Tabelle vor mir, Schnitt- und Hartkäse, Edamer, Gouda, Bergkäse halten 21 Tage über das Mindesthaltbarkeitsdatum. Natürlich vorausgesetzt, es ist korrekt gelagert. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das so, dass man dann wesentlich weniger Produkte im Müll landen. Und das ist eine ganz wichtige Sache für jeden von uns selbst und auch für die Welt.
Mhm. Sie haben es ja auch beschrieben, Sie haben selber Kinder, ein Kostenfaktor in Familien sind die Kinder einerseits zum Beispiel eben auch, was das Essen betrifft, und die Kinder sollen ja möglichst immer auch alles bekommen, aber dennoch, wo kann man denn bei den Kindern am besten sparen, ohne dass es aber auch ein Verzicht ist?
Also meine Kinder sind schon erwachsen, die sind schon, leben nicht mehr mit mir.
Das heißt, wo Sie das Buch geschrieben haben, waren die schon außer Haus?
Also ein Kind hat noch bei mir gelebt, aber jetzt sind alle drei Kinder leben schon ihr eigenes Leben und leben nicht mehr bei mir. Was mir so wichtig ist, einfach, dass wenn man nicht so viel Geld hat, dass man dann nicht traurig ist, sondern einfach schaut, wie kann ich mit meinen Kindern sinnvoll Zeit verbringen. Ich denke, es ist Kindern, auch wenn sie erwachsen sind, denken sie viel mehr zurück an Erlebnisse, die sie mit den Eltern hatten, wo sie Spaziergänge im Wald gemacht haben, Wald mit Kado gespielt haben. Oder wo sich die Eltern einfach nur auf eine Wiese gelegt haben und die Wolken angeschaut haben, welche Bilder die Wolken jetzt ergeben. Also da kann man so viel ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen mit den Kindern schaffen, wenn man einfach qualitativ hochwertige Zeit mit den Kindern verbringt.
Und wie schaut das aus mit Gewand? Kinder wachsen ja sehr schnell. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man da vielleicht länger mit einem gewissen Kleidungsstück auskommt?
Also ich habe ein großes Glück gehabt bei meinen Kindern. Es waren drei Mädchen, die haben das Gewand, ich habe das genannt, übertragen. Also jede hat da, die Jüngste hat halt dann von den zwei älteren Geschwistern das Gewand getragen. Aber ich plädiere dafür, dass man im Bekannten- und Verwandtenkreis schaut, wer hat Kinder, wie kann man tauschen. Tauschbörsen gibt es ja, Secondhand. Also ich sehe nicht, dass man immer neue Kleidung kaufen muss. Eine Sache noch, die mir total wichtig ist, und zwar, wenn Kinder Fahrräder haben. Ich habe das in meinem Ort initiiert, und zwar ist das eine Radbörse. Ja. Und da kann man hingehen und da kann man, das gibt es in vielen Orten Österreichs, braucht man einfach nur eingeben im Internet, und da kann man Räder, gebrauchte Räder kaufen und sein altes Rad wieder verkaufen. Kinder wachsen aus den Rädern genauso raus wie aus den Schuhen, und ich denke, das ist eine extrem wichtige Sache, wie Eltern Geld sparen können.
Also das ist auf jeden Fall ein großer Kostenfaktor, eben Fahrräder, vielleicht auch solche Tretroller oder Roller, die Kinder haben.
Genau.
Ich habe in dem Buch gesehen, eine 30-Tage-Regel. Was verbirgt denn sich da dahinter?
Die 30-Tage-Regel, die habe ich für mich selbst aufgestellt, weil ich muss gestehen, vor 12 Jahren noch, da war ich wirklich eine Shopaholic. Ich habe sehr viel Kleidung gehabt. Ich hatte auch in meinem Leben früher, wie die Kinder noch klein waren und meine Firma sehr anstrengend war, sehr viel Stress und habe dann schnell mal zugegriffen, wenn ich irgendein Kleidungsstück gesehen habe. Mhm. Und diese 30-Tage-Regel ist das, dass man sich sagt, okay, wenn man ein, zum Beispiel einen Mantel sieht und der zum Beispiel ja, im Ausverkauf ist, also ob ich den wirklich brauche, das frage ich mich, brauche ich das wirklich? Das ist ein Satz, der eigentlich jeden Einkauf zunichte macht, weil man genug hat meistens und dann, dass man sich überlegt und nicht kauft und dann erst, wenn ich nach 30 Tagen noch immer an dieses Kleidungsstück denke, dass ich dann es mir kaufe. Aber ich denke, so lange denkt man nicht an den Kleidungsstück.
Ah, das ist eine sogenannte Cool-Off-Phase. Das heißt, dass man nicht im Impuls schnell was kauft, sondern wirklich länger drüber nachdenkt. Genau. Das kann man wahrscheinlich ja auch von den Kleidungsstücken ausweiten auf andere Konsumgüter bis hin zu irgendwelchen elektronischen Sachen. Genau. Ja.
Genau. Auf alles.
Wir haben es vorher schon ein bisschen angeschnitten, aber ich würde da gerne noch ein bisschen drauf zurückkommen, der Haushalt und hier auch die Energiekosten. Mhm. Die sind in den letzten Monaten wirklich enorm gestiegen. Viele Leute wissen auch gar nicht, wie sie ihre Wohnung heizen sollen. Ich würde da gerne nochmal von Ihnen wissen, was gibt es da für Tipps jetzt bei den Haushaltsgeräten und beim Kochen Energie zu sparen und dann vielleicht auch beim Heizen?
Also beim Kochen, aber das, ich denke, das weiß jeder, der Deckel auf den Topf, das ist keine Frage. Dann den Backofen braucht man nicht vorheizen. Das genügt auch, wenn man nicht vorheizt. Mhm. Ich habe jetzt was sehr Extremes gemacht. Ich lebe in einer Genossenschaftswohnung und ich habe da einen Balkon. Und da es richtig kalt war, habe ich, schätze für 2 Monate, meinen Kühlschrank ausgeräumt und habe meine ganzen Sachen auf den Balkon gestellt und in eine Kiste, dass es nicht friert.
Das klingt interessant.
Mit einer Decke zugedeckt und der Eiskasten war abgedreht.
Und sind alle Lebensmittel sozusagen heil geblieben bis an ihr Haltbarkeitsende?
Es ist so, wenn man das so macht, dann kauft man viel weniger ein, dann hat man viel weniger in der Kiste, weil es ist ja nicht so groß wie ein Kühlschrank. Und es ist nichts kaputt geworden, eine Birne ist mir erfroren.
Okay.
Darum denke ich fürs nächste Jahr nach, wie ich das machen könnte, dass ich das ein bisschen, diese Kiste ein bisschen besser dämme. Ich habe nur eine Decke drüber gehabt, aber mir hat das extrem gut gefallen, diese Vorgangsweise.
Und was das Heizen betrifft, hilft es da auch wirklich, wie es halt öfters gesagt wird, einfach 1 Grad zurückzudrehen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie man sparen kann?
Also wir haben unsere Heizung auf 19 Grad aufgedreht. Ich ziehe mich einfach wärmer an und wir haben ein Wohnzimmer mit Küche und ich schließe die Tür und der Gang ist kalt, das Schlafzimmer ist kalt. Sonst muss man halt aufpassen, dass man nichts vor den Heizkörpern stehen hat. Das ist sehr wichtig, weil sonst kann die Wärme nicht gut weggehen. Aber für mich tatsächlich ist das Runterdrehen und man gewöhnt sich dran. Ich habe mit sehr vielen Leuten über diese Heizung reduzieren gesprochen und am Anfang ist kalt. Aber wenn man sich, dann zieht man sich halt eine Weste an oder zieht man sich halt Socken an. Ich sitze halt, wenn ich arbeite, mit dicken Socken. Aber ich kann nicht sagen, dass es unangenehm ist. Und man spart sich definitiv Heizung. Natürlich, wenn man Babys hat, ich meine, kann man das nicht machen. Das ist natürlich keine Frage.
Ja, klar. Sie haben jetzt das Buch geschrieben, Spar dich glücklich. Sie haben Ihr Leben sozusagen auch in der Hinsicht verändert. Fällt Ihnen das Sparen heute leicht? Müssen Sie da noch viel darüber nachdenken? Oder hat man das nach einer gewissen Zeit einfach auch dann verinnerlicht, wenn man sozusagen ein paar von diesen Tipps sich zu Herzen nimmt und dann immer wieder befolgt?
Also was mich sehr verändert hat, war diese Zeit, wo ich mir gar nichts gekauft habe. Ich dachte, es wird schwierig sein und ich habe mich eigentlich frei gefühlt. Ich habe nicht mehr in Geschäfte reingehen müssen unter Anführungszeichen natürlich, und was probieren müssen, sondern ich habe einfach diese Zeit mir nichts gekauft. Und dann danach, dann hat man auch nicht mehr das Bedürfnis, dass man sich so viel kauft. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, brauche ich das wirklich? Aber ich sehe schon bei mir, jetzt wo ich das eine Zeit lang wieder im Normalzustand bin, dass man da schon wieder so Tendenzen hat, dass man zu schnell zugreift und sich zu schnell irgendwas kauft in Sachen Kleidung und so.
Hat der Corona ein bisschen auch mitgespielt eine Zeit lang, weil in diesem Lockdown jeder sozusagen eigentlich in seine eigene 4 Wände ein wenig verbannt war, dass man hier auch gar nicht so viel konsumieren konnte und dass das jetzt wieder ein bisschen schwieriger wird, weil einfach jetzt wieder alle Geschäfte offen sind, die Maskenpflicht gefallen ist?
Also ich sehe das nicht so, weil ich denke, in den Lockdowns hat man sehr viel im Internet gekauft. Ich glaube, das hat sich ausgeglichen. Also aus meiner Sicht war das nicht so. Ich kann mich erinnern, ich habe da auch mir Sachen bestellt. Und na, das glaube ich nicht.
Aber Sie haben jetzt gerade beschrieben, dass es jetzt wieder ein bisschen schwieriger ist für Sie, weil Sie mehr unterwegs sind. Das heißt also, das durchzuhalten ist dann wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Und ist es schlimm, wenn man sozusagen einmal seinen Vorsatz bricht und dann doch ein Kleidungsstück kauft, das man vielleicht nicht unbedingt braucht?
Ja, ich bin schon sehr aufmerksam und schaue, was ich wirklich brauche. Mhm. Aber es geht mir darum, ich möchte mir einfach nicht zu viel kaufen. Und ich bemerke jetzt an mir die Tendenz, und mir gefällt das gar nicht, dass ich schon wieder anfange, einkaufen zu gehen. Und ich überlege mir, ob ich nicht ab meinem Geburtstag im Juni wieder 6 Monate Stopp sage und mir gar nichts kaufe. Und da geht es um alle Schuhe, Taschen, Lippenstift etc. etc., was man halt nicht wirklich zum Leben so nötig braucht. Und ich denke, ich werde das wieder machen. So einfach als
kleine Herausforderung sozusagen. Als
genau.
Ziel.
Mhm. Genau, ja.
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 Sie haben ja auch schon angesprochen, Sie sind mit Ihrem Buch auch auf Lesungen unterwegs. Was ist denn so der Spartrick, der am meisten sozusagen von den Leuten nachgefragt wird oder wo die Leute zu Ihnen kommen und sagen, das haben Sie noch nicht gekannt, endlich haben wir mal in Ihrem Buch was entdeckt, was wir noch nicht kannten?
Also diese Sache mit dem MHD, das kommt extrem gut an. Also die Leute sehen das auch so, dass man sich mit dem MHD befassen sollte. Das ist das. Die Sache mit den Gläsern, dass man das Geld aufbewahrt, kommt auch sehr gut an. Also ich denke, es ist so, dass die Leute sagen, das habe ich gekannt, das habe ich nicht gekannt, und das ist jetzt halt extrem unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Mhm. Das MHD, die Sache mit dem MHD, die wird immer diskutiert. Mhm. Also die ist wesentlich, denke ich, ja.
Abschließende Frage, würden Sie sagen, dass Sie heute ein glücklicherer Mensch sind, als Sie das noch vorher waren, bevor Sie dieses Buch geschrieben haben und sich mit dieser Thematik auch befasst haben?
Auf jeden Fall, weil ich habe früher mein Glück im Konsum gesucht und das ist jetzt nicht mehr so. Also mir ist viel wichtiger in der Zeit, wo ich mir gar nichts gekauft habe, dass ich mit Leuten kommuniziere. Man richtet seinen Blick auf ganz andere Sachen, wenn man nicht immer wieder in ein Geschäft hineinlaufen muss. Auf Häuser, wenn man eine neue Stadt besucht. Auf Kommunikation mit Menschen. Es sind ganz andere Wertigkeiten im Leben kommen, wenn man nicht immer an den Konsum denkt. Ich meine, das ist jetzt sehr krass gesprochen. Das habe ich auch nicht gemacht, immer an den Konsum zu denken. Aber ja, ich kann sagen, ich habe mich sehr verändert. Ja, ins Positive.
Frau Simmer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Für heute war es das von uns. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.